Dann, dann würde ich einmal an Tina mit der Außenpolitik weitergeben.
Das war doch mit China, ne?
Ich habe jetzt keine Frage zu China.
Okay, das kommt noch später.
Mit welchen Mitteln möchten Sie sicherstellen, dass eine erneute Flugzeugentführung durch Weißrussland mit dem Ziel der Festnahme eines Oppositionellen nicht erneut stattfinden kann?
Also die meisten Argumente werden ja sein, lass uns die Konten senden von irgendwelchen Weißrussen, die hier in Deutschland ein Konto haben. Ich weiß nicht, ob die alle ein Konto in Deutschland haben, ehrlich gesagt, da zweifle ich ein bisschen dran. Das, was am härtesten trifft, ist meistens immer auch Wirtschaftssanktionen, die man ernst nehmen muss. Leider hängen sich sehr viele Menschen an Weißrussland dran, weil die Digitalisierung in diesem autoritären Staat sehr gut läuft. Weißrussland selbst hat sich immer aufgespielt, der Präsident, er wäre cool, der alte letzte Stalinist, sage ich jetzt mal. Und jetzt hat er Putin als Best Buddy entdeckt, nach dem Motto, schütz mich gegen den Westen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, einfach, wer Boykott ist im, für den Privaten, was der Boykott ist, das muss eine Gemeinschaft auch als Staat können. Und wenn es danach geht, ich würde auch ganz anders mit der Türkei umgehen. Und mich nicht dadurch erpressen lassen, dass da mal Geflüchtete sind. Ganz ehrlich, Refugees welcome. Und wenn wir uns nicht immer erpressbar machen, müssen wir auch mit offener Hand gehen. Und ich glaube, dann hat man mehr gewonnen, nicht nur gegen Weißrussland, sondern auch als Vorbild für andere, damit man weiß, Deutschland ist ein vertrauensvoller Partner. Deswegen halte ich das für wichtig, dass man da klare Kante zeigt, aber dass man trotzdem nicht in eine kalte Kriegsrhetorik reinfällt, das wäre auch noch wichtig.
Ja. Mir wurde noch eine Schülerfrage zugesteckt und die werde ich jetzt einfach so vorlesen.
Jo.
Aus welchen Gründen vermeiden Sie als Linke es als richtig, Auslandseinsätze der Bundeswehr zu verbieten?
Wo wir dagegen sind.
Ja. Und immer noch über internationale... Und damit die internationale Reputation der Bundesrepublik Deutschland zu beschädigen und internationale sowie Sicherheit zu gefährden.
Also wir sind der Überzeugung, dass man in einem, dass man keine Politik mit Fingern im Abzug machen darf. In einem Programm hat sowas wie Kriegseinsätze und sowas und irgendwelches Herbeischwören von irgendwelchen Szenarien, in denen man vielleicht eine Armee hinschicken könnte, nicht zu suchen. Wir sind eine Friedenspartei, also das bleibt auch dabei. Natürlich sind Abgeordnete ihrem Gewissen verpflichtet und nicht dem Programm. Das heißt, einer von uns Abgeordneten kann im Bundestag sitzen, mit Völkermord konfrontiert sein und dann in die Situation kommt, wie er entscheiden muss. Ich zum Beispiel bin auch derjenige, der sagen würde, ja, ABC-Waffen wegräumen, super, Blumenfelder aufräumen, auch gut. Und wenn da irgendwo Völkermord stattfindet, auch was machen. Aber es muss immer erstmal der diplomatische Weg gegangen werden. Und wir haben zu oft säbelrasselt und jetzt wieder diese kalte Kriegsrhetorik gegen China und Russland. Ich sag mal ganz salopp, wie es damals hieß im Geschichtsunterricht, wenn du Ruhe und Kontrolle im Inneren haben willst, schaffst du dir Feinde im Äußeren. Und gerade diese Rhetorik, darauf sollte man nicht reinfallen, weil letzten Endes, wir sind alles Menschen und wir müssen erstmal gucken, ob wir mit THW oder mit irgendwelchen Zivilorganisationen, die man unterstützen kann, mehr erreichen können, plus diplomatischen Weg. Und dann kommt es, wie gesagt, darauf an, im Bundestag demokratisch entscheiden, denn es geht immer um Menschenleben, hüben wie drüben. Deswegen wird in unser Programm auch nie was reinkommen mit Auslands- und Kriegseinsätzen. Weil wir einfach sagen, geht nicht. Politik mit Fingern im Abzug ist nicht mit uns machbar. Es geht um Menschen.
Okay, gut, dann kommt es jetzt mit Daria und die Schülerfragen.
Ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Hauke?
Ja, ich würde tatsächlich gleich bei dem Punkt bleiben, bei dem Sie auch waren, mit den Bundeswehreinsätzen.
Ja.
Wenn jetzt, also die Bundeswehr zieht jetzt ja zum Beispiel gerade aus Afghanistan.
Super gelaufen, ja. Hat ein bisschen was von Vietnamkrieg.
Ne, wie auch immer man jetzt den Abzug, also das ja. jetzt gewinnen die Taliban natürlich aber unglaublich an Grund zurück. Also tatsächlich auch in einer Geschwindigkeit, dass die Taliban sich selber stoppen, damit die Amerikaner nicht wieder verärgern. Und da ist natürlich die Frage, also wäre es da nicht vielleicht besser gewesen, drinnen zu bleiben?
Es gibt ohne Scheiß Diskussionen, die ich mit anderen Linken führe, die sagen, wenn wir da schon hingegangen sind und den Fehler gemacht haben, müssen wir jetzt 80 Jahre da bleiben, bis es läuft. Das ist wirklich eine Aussage, die ich auch mit anderen Linken diskutiere. So nach dem Motto, wir haben die Scheiße verbockt. Der Terror hat nur was gelernt, was wir nicht gelernt haben. Er verteilt jetzt Brot und schießt nicht rum. Die verteilen Brot, die helfen den Menschen, die stehen für ein gewisses Maß an Sicherheit. Und das macht die Menschen natürlich vor Ort, die denken sicher, dann gehe ich auch zum Taliban rüber. Und wir haben es nicht hinbekommen. Wir bilden lieber Polizeikräfte aus oder sind da irgendwie mit Militär unterwegs und weiß nicht was. Oder Drohneneinsätze von irgendwelchen alliierten Partnern, die wir da koordinieren, über Rammstein. Und ist es grundsätzlich so, da haben Sie recht. Jetzt, wo das so weit in die Wicken gegangen ist, muss man eigentlich gucken, dass es jetzt nicht katastrophal endet. Ich fürchte nur, man lässt es drauf hinauslaufen, dass es einfach umfällt, dass es wirklich passiert, dass das zum großen Knall kommt und nach uns die Sintflut, dann kann man ja nachher nochmal aufräumen.
Also würden Sie quasi sagen, man hätte die Bundeswehr da lassen sollen und die Armeen da lassen sollen, aber die Strategie, aber die, also die Truppen nur zur Verteidigung und dann viel mehr andere Einsätze, viel mehr
ganz, man hätte es ganz anders. Ich persönlich, wenn ich meinem Gewissen verpflichtet wäre, hätte gesagt, wir können da jetzt nicht einfach abhauen. Wir lassen. Ich habe in meiner Nachbarschaft ist ein Syrer. Der ist damals mitgekommen, als die Bundeswehr wieder zurückgekommen ist damals. Weil er hat die beraten. Der wäre gelünscht worden. Jetzt lassen wir die ganzen Afghanen dort, die uns geholfen haben, unsere Bundeswehr und den anderen, lassen wir sogar dort nach dem Motto, hey, wenn der Taliban euch einholt, seid ihr tot. Das ist gerade aktuell die Politik, die da gemacht wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man da jetzt vor Ort bleibt, Flagge zeigt und aufpasst, dass das nicht, ich sag mal, ins Katastrophale endet. Weil was danach passiert, wenn wir da einen Gottesstaat haben, kann sich auch jeder an fünf Fingern abrechnen. Und wir haben von vornherein Fehler gemacht, weil wir die Menschen nicht als Menschen begriffen haben, sondern nur als taktisches Material.
Okay.
Daniel?
Wie gedenkt Ihre Partei in Anbetracht der aggressiven chinesischen Außen- und Expansionspolitik eingedenk der Verletzung von Besonderheit, Menschenrechten, die politischen Beziehungen mit der Volksrepublik zu gestalten, ohne dabei europäische und deutsche Werte sowie internationale Abkommen zu kompromittieren?
Also China mag ich. Ich habe mich mit der Geschichte von China sehr beschäftigt. Es gab zum Beispiel das goldene Zeitalter der Tang-Dynastie. Mancher von euch kennt, von Ihnen kennt ja auch bestimmt den Ausspruch aus einem Film Alle unter dem Himmel. Und solche Sachen, also da sind durchaus kulturelle Sachen, über die ich China versuchen würde, auf der sozial-kulturellen Schiene zu packen zu bekommen. Was zum Beispiel die Uiguren angeht, da machen sie es ganz schlau, wenn ich das richtig verfolgt habe. Den Völkermord machen sie über Sterilisierung und also ein Scheiß. Also das Erste, was ich machen würde, ist, ey, holt die Leute rüber. Egal, in Europa verteilen. Und wenn, dann nehmen wir alle Städte, die gesagt haben, wir sind ein sicherer Hafen, rein da. Holt die Leute, die da gekillt werden, heimlich, tot und stillschweigend, holt die her, damit die da nicht wieder weiter ausgebeutet werden. Ich glaube, das sind 10 Millionen oder wie viel das sind. Ein Teil davon könnte man ja auf jeden Fall aufnehmen. Und das Gleiche, was ich machen würde, ist erstmal ein wesentlich stärkeres Lieferkettengesetz, das auch seinen Namen verdient. Und dann muss auch derjenige, der hier produzieren will, gucken, erfüllt das unsere Standards. Natürlich sagt jetzt jeder, aber China ist unser wichtigster Markt. Was die aber nicht begriffen haben, China hat eine Agenda 2030. Das ist die UN-Agenda, die sie adaptiert haben. Und die Agenda von China ist automatisch auch eine Autarkie-Agenda. Die wollen sich unabhängig machen von uns und mit den ganzen Devisen, die sie von uns haben, kaufen die sich jetzt gerade in Afrika und Europa ein. Und bei uns ist es die Seidenstraße und in Afrika, wo wir das schön mit Freihandelsabkommen die Ressourcen plündern und Nestle auf Trinkwasser sitzt, da bauen die Infrastruktur auf. Die machen hier auf dem Mr. Nice Guy. Und wir verlieren. Der Staatskapitalismus von China macht, der wischt den Boden mit unserem Wirtschaftsliberalismus. Und deswegen ist es für uns wichtig, rein theoretisch zu sagen, wir müssen gucken, dass die Wirtschaft erstmal auf Spur läuft und da auch ein bisschen selbstbewusster sein und dann natürlich auch entsprechend zu begleiten, dass auch Umstellungsprozesse stattfinden können. Aber gleichzeitig muss man auch ganz klar formal sagen, also diplomatische Wege gehen, was sie da mit Taiwan machen und so weiter, verbotene Stadt oder wie das alles hieß. Es geht einfach nicht. Da muss man auch politisch entsprechend reagieren und auch entsprechend klare Kante zeigen, weil ich glaube, China akzeptiert nur jemanden, der China auch wertschätzt, der auch versteht, wie China tickt und der sich auch mit der Kultur auseinandersetzt. Und der nicht sagt, du bist ja nur made in China, mach mir mal billige Lebensmittel oder Produktion, sondern den muss man wirklich ein bisschen auf Augenhöhe begreifen. Und ich glaube, über die Schiene, wenn man ein bisschen Stärke zeigen würde, wäre es wirklich nicht schlecht. Und vor allem, dass man da auch ein bisschen einschätzen kann, dass die Wirtschaft keinen dauerhaften Profit hat. Tönnies baut gerade für 6 Millionen Schweine oder was das war, Schlachthöfe in China, während sich unsere Landwirtschaft noch freut, wir möchten gerne Fleisch nach China verticken. Ja, die machen das bald selber. Kannst du vergessen. Das Ding ist, der Drops ist gelutscht. Wir reden jetzt von 5 Jahren oder 10 Jahren oder sowas. Die Agenda 2030 ist dann durch und China lacht sich dann kaputt. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt den Absprung finden. Und dann können wir da auch entsprechend härter auftreten, diplomatisch.
Ich würde nochmal bei der Aufnahme der Flüchtlinge einhaken. Und zwar ist es ja so, dass bei uns in der EU ja auch eine große Uneinigkeit herrscht, was eben das Aufnehmen von Geflüchteten betrifft. Und das haben wir ja in den letzten Jahren sehen können, dass es eben nicht so einfach funktioniert. Wie wollen Sie sich das vorstellen? Und es gibt ja auch innerpolitisch immer Widerstände wieder.
Auch bei uns, ja. Auch bei uns gibt es Widerstände. Ja. Erstmal, ich persönlich bin das, was man linksliberal nennt. Für mich alle Menschen sind gleich. Wenn ich einen Patrioten ärgern will, sage ich, mein Deutschland lässt keine Menschen im Mittelmeer absaufen. Weil das ist für mich Deutschland, diese deutsche Werte heißen für mich, wir räumen unser Dreck weg und wir kümmern uns um andere. Das ist für mich mein humanistisches Verständnis und das sind die Werte. Und grundsätzlich gibt es ja schon sichere Häfen. Also Städte, die gesagt haben, wir möchten gerne aufnehmen. Das wird nur von oben blockiert. Aber wenn man wenigstens all die, die wollen, schon mal sagen, wenn du darfst auch helfen, dann hätte man schon viel, viel gewonnen. Und diese ganzen Diskussionen, ich sag mal so, man kriegt sich irgendwann immer wieder auf der anderen Seite des Zauns wieder. Das wird immer mal passieren. Und deswegen sind wir in der Verantwortung, dass wir da auch eine verantwortliche Rolle spielen. Der jüngere Bruder eines meiner Urgroßväter, das war einer, der im 19. Jahrhundert nach dem Übersee ausgewandert ist. Das war einer von den Wirtschaftsflüchtlingen aus Deutschland. Und der kommt zum Sterben zwar wieder, aber der hat da auch ein Poserbild in Texas gemacht. Und wenn da Kinder absaufen, so, ich kann es nicht anders sagen, dann ist das etwas, wo ich, egal ob als Christ oder Humanist oder sonst wie, sage, nee, das geht nicht. Und natürlich verhält sich Europa gerade so, wie, wie das damals war zur Zeit des Deutschen Reiches, Evian-Konferenz, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Keiner wollte die deutschen Juden aufnehmen. Nach dem Motto, alle Antisemiten und blablabla, wir wollen sie nicht haben. Das hat nichts besser gemacht, null. Und Migration bereichert uns, es gibt auch diverse Ausstellungen. Und es gibt eine Fotografin, Angelica Das heißt die, glaube ich, die hat auch mal das Thema Hautfarben analysiert. Und einfach gesagt, es gibt nicht schwarz-weiß-gelb oder sowas, sondern es gibt eine ganze Vielfalt, eine Palette. Und ich glaube, das Thema müssen wir wirklich stärker forcieren. Und wirklich, der, der will, soll helfen. Ich hindere jetzt keine Stadt, die sagt, ich bin ein sicherer Hafen, daran, du darfst jemanden aufnehmen. Das macht nur jemand von oben, der weiß, er ist konservativ und weiß, solange die Leute uns fremd bleiben, können wir sie auch als Feindbild hinstellen. Und deswegen müssen wir gucken, dass aus Fremden keine Feindbilder werden. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt. Entschuldigung, du bist eine Moderation.
Ja. Ja, und zwar haben wir da von dem Kohleausstieg gesprochen und von der Subventionierung, die auch da stattfindet.
Ja.
Und jetzt ist es ja aber so, dass wir diese Klimauhr haben, die läuft ja in 6 Jahren und 6 Monaten ab. In dem Parteiprogramm steht aber, dass wir den Kohleausstieg bis 2030 haben wollen. Das geht ja einfach nicht auf, da fehlen dann ja einfach 1-2 Jahre. Und auch haben Sie das mit der Mobilität angesprochen, mit den Bussen und den Bahnen, dass Sie das ausbauen wollen. Parteiprogramm steht aber darin, dass Sie eher gegen die CO2-Steuer sind, wenn ich das richtig gelesen habe. Jedoch haben wir in Frankreich beispielsweise das System, da gibt es die CO2-Steuer ja. Und da ist es beispielsweise so, dass viele Menschen jetzt auf weniger motorisierte Autos zurückgreifen. Dass auch die Reichen sich Autos kaufen, die nicht mehr so schnell fahren. Ich glaube, da gibt es auch ein Limit bei 1,6 Liter. Und dann wird da mit Turbos gearbeitet. Und wieso kann man das denn nicht adaptieren und auch für Deutschland anwenden? Weil das ja auf jeden Fall, es bringt ja was, es hilft ja. Und in Frankreich zeigt ja, dass es auch klappt. Warum kann man denn das nicht in Deutschland auch anwenden mit der CO2-Steuer?
Also erstmal, wir haben eine CO2-Steuer, die, ich weiß nicht, kennt jemand von Ihnen die Geschichte der Tabaksteuer? Die wurde sukzessive erhöht nach dem Motto, wir wollen Ausweichverhalten vermeiden. Eine CO2-Steuer müsste 180 Euro die Tonne betragen, damit es hilft. Die Grünen fangen, glaube ich, jetzt mit 60 Euro die Tonne an. Das ist ein Furz. Die Linke hat 2008 zum Beispiel einen Antrag eingereicht im Bundestag, natürlich von allen anderen abgelehnt, Emissionen bei Neuzulassung von Pkw begrenzen. 2008 war das schon wohlgemerkt. Wir haben auch in der Agrarpolitik, sagen wir andauernd, die Agrarpolitik muss auf den Klimawandel vorbereitet werden, und zwar solidarisch zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern. Was ich Ihnen gerade gesagt hatte zum Thema, ich weiß nicht, ob Sie es ganz mitbekommen haben, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, in der Landwirtschaft Böden zur CO2-Senke zu machen. Das heißt, Sie können auf der einen Seite CO2 drücken, dann haben Sie auf der anderen Seite wieder Puffer gewonnen, beziehungsweise können es ausgleichen. Die meisten wollen gerne Bäume pflanzen, das ist nicht das Allheilmittel. Weil das ist auch wieder ein Problem verursacht und so weiter, kann ich Ihnen auch noch im Detail erzählen. Dann gibt es dann, wie Sie sagen, Atomkraft wäre so schön sauber. Die Volkswirtschaft hat, glaube ich, 1 Billion Euro laut Greenpeace-Studie in Atomkraft versenkt. Was wir da in Erneuerbare investieren hätten können, das ist gruselig, die Vorstellung. Das war wieder nur für die Konzerne. Insofern ist natürlich das linke Programm nicht nur diese Facette der CO2-Reduzierung, sondern auch zum Beispiel Energiewirtschaft wieder in öffentlicher Hand. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Sockeltarif. Wenn Sie sagen, Sie verbrauchen weniger als Standard wäre, zum Beispiel als Privathaushalt, dann gibt es entsprechende Vergünstigung, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben Strom gespart. Und dadurch haben Sie natürlich auch nicht so viel Nachfrage nach entsprechender Energie und können das entsprechend gegendrosseln. Beim Preis sind wir natürlich ganz klar dagegen, weil wir wissen, was Sie auch gerade gesagt haben. Ja, die Reichen, die können sich solche schönen Autos alle leisten, aber die Armen nicht. Die können sich den ganzen Kram nicht leisten. Die sind auf ÖPNV etc. angewiesen. Und beim ÖPNV, nur ein Beispiel, das man aus Skandinavien hat, diese doofe, dämliche E-Auto-Prämie, da gibt es einen Effekt, der nennt sich Rebound-Effekt. Leute haben erst vom Zug auf dem Weg zur Arbeit hatten sie 25% ÖPNV und dann hat man eine Prämie fürs E-Auto ausgeschrieben. Dann haben sie sich zusätzlich alle ein E-Auto geholt, jetzt haben wir nur noch 5% ÖPNV. Dieser Rebound-Effekt ist wie so ein Bumerang-Effekt. Sie fördern das Falsche und haben jetzt noch mehr Autos. Und die auch alle sau viel Energie verbrauchen, weil allein das Akku braucht wegen des Gewichts sau viel Energie. Und die Energie kommt aus Kraftwerken und dann haben sie wieder diesen ganzen Rattenschwanz. Oder Wasserstoff zum Beispiel, die Energieeffizienz ist gruselig, deswegen würde ich damit nie was machen. Außer für Schwertransporte und Schifffahrt, weil unterwegs gibt es keine Steckdose.
Okay. Dazu gleich nochmal, du hattest ja die Frage gestellt wegen den 6 Jahren und 6 Monaten. Und trotzdem ist der Kohleausstieg nicht erfolgreich. Vielleicht habe ich das gerade ein bisschen überhört, aber was ist jetzt damit? Also
der Kohleausstieg muss sein, sowieso. Wir haben natürlich Leute, die sagen, ja, denkt doch bitte an die Kohlekunde, was ich gerade sagte. Die Subvention kann man nehmen und denen geben, alles ist gut, also das Soziale. Fairerweise muss man sagen, das ist ja wieder das Thema EEG-Umlage, wir haben genug Strom. Also das ist so, dass die erneuerbaren Energien werden jetzt zusätzlich mit an der Strombörse gehandelt. Der Strompreis liegt bei 5 Cent die Kilowattstunde an der Börse und die EEG-Umlage ist nichts anderes als die Differenzzahlen für euch Konzern. Nach dem Motto, wenn ihr schon so billig anbietet, bekommt ihr den Rest vom Staat. Das gab es damals auch schon bei der Landwirtschaft, hieß Abnahmegarantie, führte zu Milchseen, Rindfleischhalden, Butterbergen. Und die gleiche Scheiße haben wir gerade in der Energiewirtschaft. Deswegen müssen wir die gesamte Energiewirtschaft umkrempeln und dann haben wir auch einen Ausstieg aus dem Kohlestrom. Weil je mehr Erneuerbare ich aufbauen, desto mehr Kohle kann ich abschalten. Ich kann die Kohle nur noch jetzt noch nicht abschalten, weil ich ja noch nicht entsprechend die Speichertechnologien etc. pp. habe.
Ja, das habe ich soweit verstanden, aber trotzdem, die 6 Jahre und 6 Monate sind ja relativ fest.
Das also, ist aber ja die CO2-Uhr insgesamt, also was wir an Emissionen verursachen dürfen. Und ob die jetzt von Kohlekraft kommt oder von Autos oder etc. ist wurscht.
Ja, natürlich ist das wurscht, aber am besten wäre natürlich, wenn man überall abbaut. Also,
ist klar, wir haben das Kontingent, aber das Ziel der Linken ist ja erstmal, dass das Kontingent reicht, um das bis zu dem Punkt zu schaffen. Also verstehen Sie, was ich meine? Das ist ja ein Volumen, was man hat. Natürlich kann in dem Volumen auch ein Kraftwerk drinstecken.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass wir woanders nicht genug sparen würden, dass wir das Volumen nicht trotzdem bis zu dem Zeitpunkt 2030 etc. ausreißen können.
Also meinen Sie quasi, dass man mit dem ganzen anderen...
Man muss das immer als Bilanz betrachten. Die gesamte Summe ist eine Bilanz. Und ein Kraftwerk ist nur Teil dieser Bilanz. Dazu kommt noch der Verkehr, dann kommt die Tierhaltung und so weiter.
Aber wäre es nicht einfacher, die so schnell wie es geht, also wirklich so schnell wie es geht, wie Sie auch schon selber gesagt haben, abzuschalten, einfach aus dem Grund, weil es sich halt nicht mehr lohnt? Also,
was heißt Lohn? Energie brauchen wir ja. Und Grundversorgung.
Ja, klar,
wie gesagt, gerade das erwähnte Verfahren, es gibt ein Verfahren, das hieß Carbonate Looping, Calcium-Carbonat Looping, das wird auf EU-Ebene gerade forciert. Damit können Sie die ganzen Abgase, die da rauspollern, abschalten. Dann haben Sie CO2 gespeichert und können das anderweitig wieder verwenden. Das heißt, es gibt auch da Lösungen, technische. Bei der Linken ist es wichtig, dass wir sagen, es muss erstens sozial sein und zweitens, es muss zielführend sein. Wir halten nichts von stufenweise und dann laufen wir doch übers Ziel hinaus und klappt nicht, sondern es muss mit Ordnungsrecht passieren. Und wenn wir es machen, dann wird das auch ganz oder gar nicht. Das heißt nicht, dass wir immer auf Freiwilligkeitsprinzip warten. Ganz ehrlich, das hat nie was gebracht. Man muss Leute befördern, dass sie was anderes nutzen, zum Beispiel ÖPNV, was weiß ich, Sozialtickets und so weiter. Und gleichzeitig muss man dahin kommen, dass man nicht mehr eine Wirtschaft hat, die davon lebt, diese Massen zu produzieren. Stichwort Aluminiumhütten oder zum Beispiel Einwegflaschenproduktion ist von der EEG-Umlage befreit, weil die so viel Energie verheizen. Wir wollen keine Einwegflaschenwohnung mehr. Aber das ist halt so die Frage, wohin geht die Reise am Ende? Und wichtig ist, dass dieses Kontingent, was wir haben, dass das nicht ausgereizt wird. Weil wenn es danach geht, sind wir ziemlich am Arsch. So wie es ist. Wie gesagt, wir haben fast 50 Grad jetzt gerade in den USA gehabt oder was es war.
Kanada.
Und bei uns die Bullen, selbst der Bauer weiß, die Bäuerin, beziehungsweise der Bäuerenbauer, selbst die wissen, die Dürre ist da. Ich habe das Klimawandelproblem vor der Tür. Egal wie konservativ ihr mich haltet, aber ich bin nicht so doof zu entscheiden, dass da jetzt ein Klimawandel ist, gegen den was gemacht werden muss.
Okay, ja.
Maja. Ja, genau. Sie hatten ja vorhin auch schon angesprochen, dass Methan eines der größten Probleme bei den Emissionen ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, Lachgas, Methan und CO2.
Ja, genau. Das hat ja viel auch mit Massentierhaltung zu tun. Was genau hat die Linke da angedacht? Hat die da ein Konzept, wie sie dagegen vorgehen will? Was ist ja ganz klar ein sehr großes Problem, was wir haben.
Das erste Konzept, was man machen muss, weg von Überproduktion. Wir schmeißen so viel auch tote Tiere weg. Das geht gar nicht. Bei uns wird sowieso so sein. Also ich sag mal so, uns ist wichtig, dass Essen wieder einen fairen Preis hat. und über den fairen Preis reguliert sich der Konsum. Natürlich wollen wir auch, dass die Menschen faire Löhne haben, damit sie sich das erstmal wieder leisten können, ist klar. Aber was man zum Beispiel beobachten konnte in den Wirtschaftswunderjahren, da ist der Konsum an Fleisch massiv gestiegen, das gleiche erlebt man gerade in China. Dadurch, dass ein Teil der Gesellschaft jetzt im Wohlstand lebt, wollen sie zelebrieren und fressen alle Fleisch. Die chinesische Regierung versucht sogar Kampagnen, esst mehr Tofu, sage ich jetzt mal salopp. Aber die Leute wollen ihren Reichtum zelebrieren. Und wir müssen halt hinkommen zum Sonntagsfahren, sage ich mal als salopp. Und wenn das Fleisch auch wieder einen Wert hat, dann kann man auch sagen, dann brauchst du nicht zwei Stück Billigfleisch produzieren, sondern nur ein Stück teures Fleisch. Ich selbst ernähre mich vegan. Insofern ist das für mich alles Peng. Aber ich möchte ein Beispiel aus den Niederlanden erwähnen. Da haben Schweinebauern, die aufhören, haben 300.000 Euro bekommen als Zahlung. Dafür mussten sie, glaube ich, 15 Hektar abgeben für Forst. Der wird dann ökologisch bewirtschaftet und mit dem Geld können sie sich dann eine Immobilie, Pflegeheim oder ähnliches aufbauen. Das heißt, man hat ein Exit-Programm gemacht und das haben wir hier nicht. Hier nimmt man das Geld nach dem Motto, mach deinen Stall größer, weil sonst kommst du nicht mehr auf einen guten Schnitt. Und das ist keine Lösung. Ich möchte aber auch an der Stelle eine Sache ergänzen. Ich würde nicht das Wort Massentierhaltung nehmen, auch wenn es gelernt ist, sondern nicht flächengebundene Tierhaltung oder Intensivtierhaltung. Die Masse allein ist kein Kriterium. Wenn ich so viel Platz habe für viele Tiere, ist was anderes, als wenn ich so viel Platz habe für viele Tiere. Und in Diskussionen mit Bäuerinnen und Bauern ist es Schiete, wenn man immer solche Kampfbegriffe verwendet. So aus eigener Erfahrung. Das ist so wie die sozial Schwache. Nein, das sind wirtschaftlich Schwache. Und das sind solche, man muss auf solche Wörter ein bisschen achten.
Ja.
Okay, also nochmal zu der intensiven Tierhaltung. Aber das Problem ist ja, das haben wir auch gerade gesagt, man kann ja den Reichtum rein, theoretisch kann man ihn ja zelebrieren, man muss ihn ja aber in Maßen und nicht in Massen zelebrieren.
No.
Aber das Problem ist ja, Sie haben ja gesagt, man muss die Löhne hochschrauben und die Preise hochschrauben. Wenn wir jetzt aber die Löhne hochschrauben, den Preis auch hochschrauben, können sich ja die, die dadurch reicher geworden sind, wieder mehr Fleisch leisten. Wissen Sie, was ich meine? Also wenn man beides hochschraubt und das in einem Verhältnis hält, also sagen wir jetzt, jeder kriegt, mal pauschal gesagt, weiß nicht, 10% mehr Lohn,
mhm.
Und der Preis vom Fleisch steigt um 10% mehr an.
Der würde mehr als 10% steigen.
Also da muss man ja ein Verhältnis setzen. Das heißt, das Fleisch muss um einiges teurer sein als das,
Fleisch was wird die um Leute. Einiges teurer sein als, ja.
Und das Problem ist aber dann trotzdem, dass sich immer noch viele Menschen immer noch sehr viel Fleisch leisten können. Und gerade durch die Techniken, die auch in der Wirtschaft eingesetzt werden, wird ja der Fleischteil gerade in Wurst auch immer niedriger und man verwendet ja immer mehr. Und trotzdem gibt es immer noch diese intensive Tierhaltung. Und auch das, wenn die wegschmeißen, hat die Linke da im generellen Plan, weil auch wenn man jetzt die CO2-Äquivalente ansieht, also auch Methan, mhm. Dann haben wir ja trotzdem das, eine Obergrenze. Wir haben ein Budget, ein CO2, also ein CO2-Äquivalent, mhm. Sage ich mal, was wir verwenden dürfen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen diesen stufenweisen Abbau und sorgen dafür, dass wir langsam uns annähern, dann wird natürlich diese Frist auch länger. Also diese 6 Jahre und 6 Monate, die ich vorhin genannt habe, die zögern sich heraus, wenn man
ja, jetzt anfängt. Ja, das ist ja ein Kontingent, das ist ja, genau.
Genau, das Problem ist jetzt aber, wenn man dann das Kontingent so weit ausreizt, dass man irgendwann ins 2030, das ist jetzt auch das geplante Ziel, das ist das Ende des Kohleabbaus, dann hat man ja das Problem, dass man dann irgendwann kein Kontingent mehr hat. Und wenn man dann immer noch Neues verbraucht, dann ist man ja über diese Grenze rüber. Das heißt, man muss das ja dann so weit runterregeln, dass man immer noch Kontingent über hat, weil man ja auch in der Zukunft, auch über 2030 hinüber, immer noch CO2 verbraucht. Also man muss ja irgendwie eine Lösung finden. Und also beispielsweise Tiere werden ja immer weiterhin Methan ausstoßen. Und gerade wenn man sich die wachsenden Bevölkerungsmengen anguckt, werden wir auch davon immer mehr produzieren müssen. Also die Produktion wird ja grundsätzlich nicht runtergehen. Wir sind ja auch immer mehr Menschen. Und das wird ja auch, es ist ja auch,
Sie haben aber einen Gedankenfehler drin. Sie haben nicht bedacht, wer die wirklichen Emissionen alle verursacht. Wenn Sie Oxfam kennen, weiß ich nicht, da gibt es eine Studie zu Emissionen. Das ist das Rhône-Diagramm und die obersten 10% reichen. Da sind, glaube ich, auch viele Deutsche dabei, weil das gilt weltweite Betrachtung. Aber grundsätzlich muss man natürlich gucken, wo entstehen die wirklichen Emissionen. Und was ist wirklich gefährlich und was kann man von Kraft nicht, ich sag mal, als Ausgleich. Was kann man ausgleichen? Weil, ich sag mal, eine Pflanze produziert Sauerstoff und wir atmen CO2 aus, irgendwie ausgleichen, so nach dem Motto. Das ist bei Treibhausgasen immer so. Wir werden auch immer CO2 produzieren. Wir müssen nur gucken, dass wir ein Gegengewicht schaffen durch Holz, das das CO2 bindet, Forst, Moore. Wir müssen gucken, dass unser Konsum entsprechend nachhaltiger wird, damit wir nicht so viel produzieren. Und wenn wir es schaffen, dass das, was gebunden wird und das, was produziert wird, auf einem Level ist, dann ist das Thema durch. Im Idealfall sind wir sogar noch besser, weil wir wissen, dass andere Länder es nicht so gut machen können. Das heißt, der Anspruch muss immer sein, dass wir sogar CO2-positiv arbeiten, dass wir sagen, wir binden mehr, als wir verursachen. Das wäre der lange. Es gibt zum Beispiel Carbon, Beton und ähnliches, da können Sie Kohlenstoff drin versenken und ich weiß nicht was alles. Also es gibt so viele Sachen, wo man ein bisschen kreativ rangehen kann. Ich zum Beispiel mag Vertical Farming. Und das, was sie nicht bedacht haben, ist zum Beispiel das Thema Wasser, was auch für Fleisch ein großes Problem ist. Und was sie auch nicht bedacht haben, ist, ein deutsches Schnitzel ist vielleicht besser als eine Avocado aus Südamerika. Auch das ist ein Faktor, den man mit reinbringen muss. Das heißt, allein die Fleischdiskussion selber ist schon zu kurz gesprungen. Was mich angeht, wie gesagt, ich ernähre mich aus ökologischen Gründen vegan, weil jedes Pflanzen können mehr Menschen ernähren als Tiere, so ist mein Anspruch. Aber wir haben einfach zu viel Fleischproduktion, da bin ich auch bei Ihnen. Ich kann aber niemandem sagen, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen. Sogar in Inuit würden sie auch nicht sagen, bau jetzt, irgendwie mach jetzt Ackerbau. Also es ist, geht nicht.
Bleiben wir bei Thema Umweltverschmutzung, Treibhausgase, aber wir gehen aufs Meer. Schifffahrt.
Jo.
Wie will Ihre Partei verhindern, dass weiter Massen an Stickoxiden, Schwefeloxiden und Kohlenstoffdioxid durch die Schiffe ausgestoßen wird, da sie ja großenteils alle mit Schweröl fahren, neben umwelttechnischen Folgen auch erhebliche gesundheitliche Folgen, sowohl für die Menschen auf Bord des Schiffes als auch in den entsprechenden Häfen?
Nicht nur, wenn es die Titanic ist, ja. Schweröl ist auf jeden Fall eine Katastrophe und momentan ist es so, dass selbst die, die aufladen könnten, am Hafen es nicht tun. Die lassen lieber einen Generator laufen. Wir haben natürlich ein Problem mit diesen exzessiven Kreuzfahrten. Was aber natürlich auch, was ich gerade gesagt habe, Wasserstoff ist größtenteils Bullshit. Nur was Schwertransporte angeht oder zum Beispiel Schifffahrt, da ist Wasserstoff wiederum interessant. Und da kann man vielleicht genau die Energieüberschüsse, die man hat, nutzen, um dieses doch sehr energieineffiziente Wasserstoff zu produzieren. Aber damit dann zu verhindern, dass Schweröl verbannt wird. Wir werden sowieso irgendwann auf eine ölfreie Zeit hinaus steuern. Insofern müssen wir da auch irgendwas machen. Und ich sehe auch nicht, dass man die Globalisierung zurückdrehen kann. Also wir haben immer Schiffverkehr haben werden. Insofern ist einfach die Frage, wie kann man das effizienter gestalten? Und wenn es dafür Wasserstoff gibt, für Schwertransporte, das heißt Schifffahrt als Beispiel, dann gerne. Weil das ist auch das Konzept der Linken. Die Linke sagt nur, Wasserstoff ist keine Lösung für einen Pkw. Dafür ist es einfach zu ineffiziente Scheiße. Also so.
Dürfte ich da noch eine kurze Nachfrage zu stellen? Oder?
Klar, wenn du möchtest.
Es ist ja so, dass fast alle Reedereien ausflaggen. Und wie wollen Sie das als die Linke quasi umsetzen, dass Wasserstoff eben genutzt werden muss, wenn eben A, die meisten Schiffe gar nicht in also nur deutsche Gebiete durchlaufen und B, gar nicht hier ihren Sitz haben, den sie dann auch versteuern etc., weil man flaggt ja nicht ohne Grund aus. Wie soll das dann möglich sein, dass man dann sagt, okay, es muss aber mit Wasserstoff gefahren werden?
Also erstmal, ich bin ja kein Weltherrscher, auch wenn ich es kenne.
Ja.
Sonst würde ich ja wirklich sagen, mach das so und so und so. Ich hätte auch einen sympathisch gefunden, einen Supercomputer, der alles entscheidet. Nee, alles gut. Aber grundsätzlich, Deutschland kann natürlich erstmal nur deutsche Sachen machen und alles andere positive Anreize stärken. Man kann natürlich immer sagen, wir fördern irgendwas. Ob das was bringt oder nicht, muss man schauen. Das Problem, was Sie genannt haben, das ist wesentlich umfangreicher. Da können Sie bis hin zur Rüstungsindustrie. In Deutschland sind Waffenexporte verboten, Rheinmetall oder wer auch immer, produziert im Ausland und vertickt von da aus. Sie können immer, indem Sie in ein anderes Land gehen, alles umschiffen, was Sie wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch Schiffe selber. Und deswegen ist es durchaus wichtig, dass man guckt, wo will man selbst die Industrie im Land haben und wo nicht. Und ich sag's mal andersrum, wenn wir selbst im Zweifelsfall selber was aufbauen und wenn der Staat selber die Kontrolle hat, ja, dann sind wir halt ein Player, der an diesem Markt mitspielt und dann müssen sich andere an uns orientieren. Aber das Wichtige ist, irgendjemand muss mal in Vorleistung gehen und die Messlatte entsprechend legen, sonst wird das nicht. Das ist wie beim Wohnungsbau. Wenn da der Staat nicht selbst genug Wohnungen hält, dann machen die anderen alle best, wie sie wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Staat die Verantwortung übernimmt und sagt, wir schaffen da was. Entweder machst du mit oder wir machen selber. Und anders geht das nicht. Und dann kann man natürlich durch entsprechende Zölle etc. pp. Und entsprechende Auflagen kann man immer alles möglich regulieren. Das ist auch kein Thema. Weil letzten Endes, ich will nicht, dass so viel hin und her geschippert wird durch die ganze Weltgeschichte. Allein das ist schon ökonomisch dämlich. Afrika blutet die Ressourcen aus, wir veredeln die Scheiße und dann verticken wir das wieder woanders hin. Das ist ja irgendwie nicht so zielführend.
Ja, ich wollte ein bisschen anderes Thema einschlagen. Also die Linken wollen ja aus der NATO austreten, wenn ich richtig bin.
Ja.
Und,
Wasser und Papp gibt es auch nicht mehr.
Ja, aber es gibt ja trotzdem noch, ich sag mal, Länder wie Russland und China. Und die Frage ist ja, Russland versucht immer mal wieder in unseren Luftraum einzudringen. Und gerade wenn man sieht, was die mit der Ukraine machen, ist die Frage, wie machen wir entweder als Europa oder als Deutschland, wie sichern wir uns denn ab gegen so, ich sag mal, unliebsame Nachbarn. Also Russland ist jetzt kein direkter Nachbar von uns, aber...
Ich verstehe, was Sie meinen. Also grundsätzlich, es gibt auch diverse Leute, mit denen ich auch diskutiert habe, die sagen, Deutschland alleine wird untergehen, ohne ein gemeinsames Europa. Weil wir wahrscheinlich nicht widerstandsfähig genug wirtschaftlich, was auch immer, sind, um durchzuhalten. Deswegen bin ich einer, der auch ein pro-europäisch ist. Ich finde, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und wir hätten genug Krieg in diesem Land, beziehungsweise in Europa selber und der Welt. Ich kann auch eine Sympathie für Bismarck gewinnen als Linker, wenn ich weiß, er hat eine sehr geile Bündnispolitik gemacht und hat in Europa noch eine Zeit lang Frieden beschert. Deswegen weiß ich, Bündnisse sind wichtig. Die Linke lehnt ja nicht NATO ersatzlos ab. Sie sagt nur, Russland muss mit rein, dass man einen Völkerbund bekommt. Und dann kann man jeden wieder so ein bisschen an die Kandare nehmen nach dem Motto, wenn du bis dahin gehst und nicht weiter. Die Frage ist, ob das funktioniert, muss man schauen. Aber ob die NATO funktioniert, stelle ich auch mal in Frage. Ich sehe bei der NATO zum Beispiel ein großes Problem darin, dass man zwangsweise diesen Kernwaffenausstiegsvertrag nicht verfolgen kann, solange man in der NATO drin ist. Wir haben Kernwaffen auf unserem Grund und Boden. Ganz ehrlich, das ist die größte Zielscheibe, die man sich aufpinseln kann. Aus Rammstein werden Drohneneinsätze geflogen gegen Nahost und weiß ich was alles. Und grundsätzlich muss ich einfach sagen, so schön auch so ein Kasernenstandort ist für den Einzelhandel vor Ort, weil die ganzen Soldaten in die Kneipen gehen und alles leer kaufen. Aber wir müssen da nicht so viel Geld reinballern und nicht vor allem nicht so eine Silberraffel-Mentalität an den Tag legen, weil es ist immer ein Eskalationsprozess. Und deswegen ist es wichtig, dass man erstmal anfängt, wieder auf Augenhöhe zu kommen. Natürlich unter Einbeziehung aller Partner, aber mir ist es am liebsten, es läuft über die UN.
Also wäre dann vielleicht statt der NATO eher eine europäische, zum Beispiel mit der EU, eine gemeinsame europäische...
So eine Grenzdiskussion, ich sag mal so, Bollwerk Europa will ich auch nicht, wenn es...
Nicht geschlossene Grenzen jetzt.
Aber ja, also aber dass man ein Völkerprojekt daraus macht, deswegen ja auch Einbeziehung Russlands etc., das ist durchaus zielführend, dass man einfach sagt, Deutschland, Frankreich, Britannien und Niederlande und so weiter, dass man da durchaus sagt, man hält zusammen und dass man auf der internationalen Ebene halt das als UN-Projekt, Blauhelme etc. lassen grüßen. Wobei die sich in Jugoslawien echt scheiße angestellt haben, bei Srebrenica. Aber anderes Thema.
Herr Kaiser?
Ja, erst Daniel noch, ich will dann abschließen.
Bleiben wir bei demselben Thema. Wie wollen Sie das durch die UN durchkriegen? China wird es wehtun, weil es ist nicht im Interesse Xis und damit auch nicht im Interesse der Partei und damit schon gar nicht im Interesse des Staates. Es ist auch nicht im Interesse Russlands. Putin wird es auch wehtun. Das heißt, sie können über die UN ja gar nichts machen, weil der Sicherheitsrat es blockieren will.
Genau, Sie meinen das Vetorecht, was immer jeder hat. Und dann ist
genau.
Das ist ja die Frage. Selbst die USA stellen sich dämlich an. Alle Machtblöcke haben das Ziel, Europa zu verhindern. Also ein gemeinsames Europa. Ob das Putin mit Russia Today ist oder Breitbart von USA oder selbst Exilchinesen haben angefangen, obwohl sie eigentlich China hassen, mit Epoch Times irgendwelche rechtspopulistische Scheiße zu verbreiten. Und alle wollen uns spalten. Unser Ziel muss sein, wieder zu verbinden und zu versöhnen. Und ich glaube, da kann man durchaus was rausziehen, dass man einfach sagt, wie gesagt, man muss irgendwo Flagge zeigen. Und ich halte es für wichtig, dass man einfach sagt, wir fangen an. Die Frage ist, jeder hat immer Angst, der Erste zu sein. Aber wir können nicht mehr verlieren. Wir sind am Arsch, wenn die uns angreifen wollten. Das ist so nichts mehr zu gewinnen. Insofern, wir haben den Luxus, dass wir jetzt anfangen können zu sagen, wir fangen an. Und wir können eigentlich den Stein des Anschlusses bringen. Weil ich glaube, das, was wir momentan erleben, das geht wieder in Richtung Kalter Krieg. Und ob das jetzt Russland oder China oder beide sind, das wird uns einholen. Und am Ende fürchte ich, wenn das so weitergeht, gewinnt der Staatskapitalismus chinesischer Couleur über die gesamten Westen. Weil die werden das, was sie machen, knallhart durchziehen und wir haben dann nichts mehr in der Hand. Und deswegen ist es wichtig, dass man da anders rangeht als konfrontativ.
Ich will zum Abschluss noch eine kleine Blitzfragerunde stellen. Und zwar werde ich Ihnen einfach zwei Begriffe nennen und Sie entscheiden sich dann für
einen. Das ist nämlich an Deutschland.
Ja, ein bisschen extrem vielleicht, aber ich denke, es wird bei den Beispielen deutlicher. Zur Auswahl. Lieber Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht?
Gregor Gysi. Fairerweise, ich glaube, beide sind irgendwie nicht in diesem Fraktionstarif-Dingsbums da und machen ihr eigenes Ding. Ja.
System of a Dawn oder Nirvana?
Finde ich beide cool. Also System of the Down hat aber mehr politische Sachen. Also sage ich jetzt mal System of the Down. Bring your own bombs.
Terminator oder Star Trek?
Terminator 2 ist mein Lieblingsfilm.
RB Leipzig oder St. Pauli?
Ist das Fußball?
Ja.
Ich bin Bogenschütze. Ich weiß nichts von Fußball.
H.G. Wells oder Isaac Asimov?
Das ist eine Kunst.
Ich, die Welt hat ohne Frage gute Waffen gemacht.
Ja, das
ich würde aber sagen,
die Frage, ja. Ja, durchaus. World of Warcraft oder Elder Scrolls?
Online-Play sind nicht so meins.
Guter.
Aber Heart of Iron habe ich gespielt, ja, das gebe ich zu. Und in Wolfenstein habe ich Nazis umgeschossen.
Rosamunde Pilcher oder Edgar Allan Poe?
Edgar Allan Poe, das ist keine Frage.
Okay. Und zum Schluss, weil Sie es erwähnt haben, wenn Sie sich eine Dynastie aussuchen müssten, Ming-Dynastie oder Song-Dynastie?
Ming oder Song? Ich bin Tang-Dynastie, ist eigentlich mein Ding.
Ah, okay.
Das muss ich fairerweise sagen, ich bin Tang-Dynastie. Goldene Ära und so weiter. Wenn ich das darf.
Lassen wir mal so stehen, durchaus.
Schade, ich komme mal wieder, die Fragen waren die besten.
Okay, dann war es das auch schon.
Ja, ich danke Ihnen.
Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, ich danke Ihnen.